So, heute Morgen habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Welche wollt ihr zuerst hören?
Schlechte.
Schlechte. So, wenn man Leute fragt, welche Nachricht willst du zuerst hören, hört man fast immer zuerst die schlechte. Aber ich denke eigentlich, wollen Leute gar keine schlechte Nachricht hören. Die wollen es hinter sich bringen, aber in Wirklichkeit hören Leute lieber gute Nachrichten. Und ich denke, irgendwie ist es auch Zeit, mal wieder eine gute Nachricht zu hören. Wenn man Zeitung guckt, das sind nur schlechte Nachrichten. Was ist die letzte positiv klingende Schlagzeile, an die ihr euch erinnert? Die Eltern erinnern sich vielleicht noch an Wir sind Papst. Das ist, mal gucken, manche haben noch nie gehört, das ist 17 Jahre her, glaube ich, als ein Deutscher als Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde. Da war diese Schlagzeile, wir sind Papst. Mir persönlich ist das egal, aus welchem Land er kommt, aber für viele war das Grund zur Freude, eine positive Nachricht. Die haben sich identifiziert. Wir sind was. Ich habe mich mehr 2014 gefreut. Was war 2014? Da ist Deutschland Fußballweltmeister gewesen. Das war Grund zur Freude, eine gute Nachricht. Und vielleicht erinnern sich noch Leute, wie das war. Und in Chemnitz war, wie in vielen großen Städten, gab es da große Leinwände, die da aufgestellt waren. Und man konnte Public Viewing machen und da in der Öffentlichkeit und an bestimmten Plätzen gemeinsam mit anderen Leuten ein Fußballspiel angucken. Und wenn da durchgefallen ist, haben alle gejubelt. Und selbst wenn man sich nicht für Fußball interessiert hat, hat man mitgekriegt, da ist Grund zur Freude, da ist was passiert, Leute freuen sich. Und als wir Weltmeister waren, da hat man gehört, Autos haben gehupt und man hat Leute auf der Straße gesehen, die in Gruppen Lieder gesungen haben, da war Freude da. Das war eine gute Nachricht. Wildfremde Leute haben sich in den Arm gelegen und gejubelt. Aber seitdem gab es da eine gute Nachricht. Also die Schlagzeilen von der oben genannten Kirche und von unserer Fußballnationalmannschaft, die sind seitdem eher nicht so doll gewesen. Und auch die restlichen Schlagzeilen waren nicht so gut. Wir haben immer öfter Worte gelesen auf den Titelseiten wie Skandal, Katastrophe, Einschränkung. Es gab Umweltkatastrophen, es gab Skandale über Machenschaften, über Manipulation in der Wirtschaft oder auch im Finanzwesen. Wir haben Skandale gehört über das Fehlverhalten von Politikern. Viele mussten in den letzten Jahren zurücktreten. Und wenn wir die letzten 2 Jahre mal angucken, da gab es kaum ein anderes Thema als Corona. Immer wieder neue Einschränkungen, neue Bestimmungen, neue Ungewissheiten, neue Belastungen, nicht nur für Lehrer, Lehrerinnen und medizinisches Fachpersonal, gab kaum was Positives. Selbst das Wort positiv hatte auf einmal eine negative Bedeutung. Und man denkt, es geht nicht schlimmer, dann kommt noch ein Krieg. Der Krieg vor der Haustür. Viele Menschen sind auf der Flucht. Viele mussten fliehen. Und auch wenn man nicht so direkt betroffen ist, viele Leute haben Angst. Ist bloß noch ein Land dazwischen. Was passiert als nächstes? Kommt das auch über die Grenze? Was bringt das mit sich? Angst vor der Zukunft, alles wird teurer. So haben wir genug Öl, haben wir genug Reserven. Was passiert als nächstes? Leute haben Angst. Und ich denke, es ist mal wieder Zeit, eine frohe Botschaft zu hören, eine gute Nachricht. Ich denke aber auch, dass als der Prophet Zephania zu den Juden gekommen ist, dass die so ähnlich gefühlt haben. Man kann da gewisse Parallelen sehen. Die Politiker damals, die waren auch sehr auf sich nur gesinnt, die haben nur auf ihr persönliches Wohl gesehen, die waren korrupt. Und Zephania beschreibt die so, ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts übrig lassen für den Morgen. Die haben nur auf sich gesehen, auf ihr Wohl und haben normalen Bürger vielleicht benachteiligt. Aber auch die militärische Lage, die war ernsthaft. Es gab um die herum ganz viele aggressive Nationen und zu der Zeit war Israel schon gespalten und das Nordreich, das war schon besiegt worden von den Assyrern. Die waren schon in Gefangenschaft. Und die Juden haben sich jetzt gefragt im Südreich, ja, kommen wir als Nächste dran, wie geht das weiter? Man kommt hier über die Grenze. Und da kommt der Prophet Zephania und wir haben gedacht, hoffentlich bringt er jetzt gute Nachrichten. Aber wenn wir gleich zu Anfang von Zephania gehen, was der zu sagen hat, das klingt eher nicht gut. Da sagt er, ich will alles vom Erdboden gänzlich wegraffen, spricht der Herr. Ich will wegraffen Menschen und Vieh, ich will wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische im Meer und die Ärgernisse mitsamt den Gottlosen und ich will die Menschen vom Erdboden vertilgen, spricht der Herr. Das klingt eher nicht so gut, aber vielleicht haben ja die Juden noch zu Anfang gedacht, na, da redet ja von unseren Feinden, die uns angreifen. Er hat ja auch angefangen, einzelne Völker beim Namen zu nennen. Er sagt, wehe ihr Moabiter, ich habe die Lästerung der Ammoniter gehört, ich werde mich gegen Assyrien und gegen die Kuschiter wenden. Und die Juden haben vielleicht geglaubt, das muss ja so sein. Wir sind Gottes Volk, Gott muss uns helfen, er muss uns schützen. Aber dann erwähnt er auch Jerusalem. Gott macht an der Grenze nicht Halt. Er tut auch gegen Jerusalem, gegen die Juden eine Klage bringen. Er sagt, wehe der widerspenstigen und befleckten, der grausamen Stadt. Sie hat nicht auf die Warnung gehört, die Züchtigung nicht angenommen. Sie hat nicht auf den Herrn vertraut, sich nicht zu ihrem Gott genaht. Gott macht überhaupt keinen Unterschied, zu welcher Nation der da redet. Es geht hier um die Einstellung, um die Herzen von den Leuten. Es geht um ihr Verhalten. Und die Anklagen, die Gott gegen die anderen Nationen bringt, die sind ziemlich ähnlich wie die Anklagen gegen die Juden. Und dabei fällt auf, dass der Gott nicht hier irgendwelche Gewalttaten aufzählt. Er sagt nicht, ihr seid Mörder, ihr seid Räuber, ihr seid Diebe. Er tut keine Kriegsverbrechen anprangern. Das, was Gott hier anklagt, ist was ganz anderes. Er nennt sie ein Volk ohne Scham, eine ausgelassene Stadt, die so sicher wohnte, die in ihrem Herzen sprach, ich bin's, sonst niemand. Es ist Stolz. Gott klagt an, ihr habt nicht meine Nähe gesucht. Das ist, was Gott ärgerlich macht. Das reicht schon. Man muss nicht jemanden umbringen. Amanda und ich, wir sind 19 Jahre verheiratet. Und ich, was? Was? Ja, fast 19 Jahre, okay. Und ich weiß ganz genau, welche Knöpfe ich drücken muss oder welche ich nicht drücken darf, um sie nicht zornig zu machen. Ich darf zum Beispiel, wenn sie aufgeregt ist, ich darf nicht sagen, beruhig dich, Schatz. Das macht sie noch ärgerlicher. So, ich weiß genau, welche Knöpfe das sind. Und Stolz und Arroganz, so eine hochmütige Einstellung, das scheint die Knöpfe zu sein, die Gott ärgerlich machen. Und Israel hat genau diese Knöpfe gedrückt. Und man kann nicht sagen, das ist aus Versehen passiert. Die haben es halt nicht besser gewusst, das ist aus Unkenntnis passiert. Die haben Gott sehr gut gekannt. Gott hat sie immer begleitet. Das war das auserwählte Volk. Selbst in der Wüste war Gott Tag und Nacht mit denen. Der war sichtbar mit ihnen. Und er hat ihnen das Gesetz gegeben. Und er hat mit ihnen wie mit keinem anderen Volk kommuniziert. Der Prophet Jesaja sagt, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden. Gott hat sich den Juden offenbart, die kannten ihn, er war mit ihnen, die hatten Erlebnisse mit Gott, die hatten keine Ausrede, wir konnten nicht sagen, wir haben es nicht gewusst. Die hatten eigentlich gute Voraussetzungen, das Richtige zu tun und die richtigen Knöpfe zu drücken. Auch der König, der da zu der Zeit geherrscht hat, war eigentlich nach vielen schlechten Königen wieder mal ein guter. Es war ein König, der die Götzenanbetungsstätten niedergerissen hat, der die Reform wieder eingeführt hat, die zu Gott führen. Er hat den Tempel gereinigt. Von dem König wird gesagt, seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte, ganz nach dem Gesetz Moses. Auch nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Also die Juden hatten eigentlich ziemlich gute Voraussetzungen, das Richtige zu tun, den Herrn zu gefallen. Aber wahrscheinlich hat die gottlose Führung vorher ihre Spuren hinterlassen. Die ganzen Reformen, die haben die nicht besonders beeindruckt. Die haben weiter nicht das Richtige getan. Und die religiöse Führung zur damaligen Zeit, die hat eine große Mitschuld getragen an diesem Misszustand. Nicht nur die Regierenden sind korrupt, sondern auch die Gesetzeslehrer, eigentlich die Gottes Wort dem Volk sagen sollen. Zephaniah sagt, ihre Propheten sind leichtfertig, sind Männer der Treulosigkeit, Schwätzer und Schwindler. Ihre Priester entweihen, was heilig ist. Dem Gesetz tun sie Gewalt an. Oder mit meinen Worten, die tun das Gesetz so auslegen, wie es ihnen am besten in Kram passt. Die tun das nach eigener Willkür auslegen. Ich denke, Gottes Volk hat drei Fehler gemacht. Die haben drei Irrtümer geklaut. Aber ich denke, Zephaniah redet nicht nur zu den Juden damals, er redet nicht nur zu Jerusalem, sondern wir können auch was lernen. Zephaniah redet auch zu uns, dass wir nicht die gleichen drei Irrtümer glauben. Der erste Irrtum ist, Gott greift nicht ein, er macht nichts. Das ist auch, was Zephaniah sagt. Er sagt, Gott rechnet mit den Männern ab, die sorglos ihren Wohlstand genießen und denken, ja, wir tun doch nichts, nichts Gutes und nichts Böses. Zephaniah ist nämlich der erste und einzige Prophet, der zu den Israeliten kommt. Gott hat viele Propheten geschickt und das ist eigentlich in einem engen Zeitraum gewesen. Manche waren sogar gleichzeitig da und ihr Wirkungsbereich hat sich überlappt. Aber die Abstände zwischen den Propheten waren relativ kurz. Und es ist vielleicht nicht mal 50 Jahre her, da hat der andere Prophet gesagt, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die Saures für Süß erklären und Süßes für Sauer. Wehe denen, die sich selbst für klug und verständig halten. Im Prinzip ist das das Gleiche, was jetzt auch Zephaniah wieder sagt. Ihr haltet euch für klüger als Gott und ihr versucht, sein Wort anders zu deuten, als Gott es gesagt hat. Gottes Wort ist einfach manchmal an manchen Stellen schwarz und weiß, Licht und Finsternis. Er nennt manche Sünde und niemand hat das Recht, da irgendwie das anders zu interpretieren und zu sagen, ja, das ist intolerant, das ist altmodisch. Wenn Gott etwas gesagt hat, dann meint er das auch so. Und Jesaja sagt, wehe denen, die mit Gottes Wort so umgehen. Und die Juden haben das gehört und haben aber gesehen, naja, jetzt sind 50 Jahre vergangen und nichts ist passiert. Das sind nur Worte. Gott greift gar nicht ein. Er macht nichts. Die Schlussfolgerung ist, wir brauchen uns keine Gedanken machen. Wenn Gott was dagegen hätte, hätte er schon eingegriffen. Es ist Gott egal, was wir tun. Aber die Wahrheit ist, Gott hat sehr wohl Interesse an dem, was wir tun. Wir sind ihm nicht egal. Deswegen hat er ja die Fülle von Propheten geschickt, die immer wieder waren, die immer wieder das Gleiche sagen. Kehrt um, hört auf, euch an euch selber zu denken. Hört auf mein Wort. Gott gibt seine Gesetze nicht, um Menschen einzuschränken oder sie zu ärgern, sondern um sie zu führen. Zu führen zu einem Leben voller Freude und zu einem Leben ohne Gefahren, vorbei an all den Fallen, die der Satan uns immer wieder stellt. Jeder Vater und jede Mutter weiß, dass man sein Kind auch mal ein Nein sagen muss. Nicht um das Kind zu ärgern, sondern damit es etwas lernt, damit es keine Fehler macht, um es auf die Zukunft vorzubereiten. Man will sein Kind schützen und deswegen gibt es Verbote, auch mal eine Strafe, wenn es sein muss, wenn das Kind nicht gehorcht. Ich denke, ich bin viel lockerer mit ihr Strafe als meine Frau und ich gebe viel mehr eine allerletzte Mahnung und sage mal, na, wenn du das jetzt nicht machst, aber dann kommt die Strafe und das dauert bei mir viel länger. Aber ich denke, Gott ist genauso. Sein nicht sofort eingreifen ist nicht ein Zeichen dafür, dass wir ihm egal sind, sondern es ist gerade ein Zeichen, dass er Geduld mit uns hat, dass er uns lieb hat. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9, da lesen wir: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für einen hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das gerade, dass Gott nicht eingreift, ist ein Zeichen, wie sehr der uns lieb hat, wie geduldig der mit uns ist. Und wenn Jesus sagt im Matthäus-Evangelium: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Die Propheten sind geschickt, um sein Volk heimzuholen, um ihnen zu helfen, aber die haben nicht gewollt. Und in diesen Worten höre ich so ein bisschen den Schmerz raus, den Jesus selber empfindet, wenn er sagt: Ihr geht meine eigenen Wege. Und er hat auch Schmerz, wenn wir dann gestraft werden müssen. Wenn sein Volk diszipliniert werden muss, klingt besser als bestraft. Ne? Und dann die zweite Lüge ist: Wir können uns sicher sein, uns kann nichts passieren, wir sind ja Gottes Volk. Und was eigentlich die Juden damals gedacht haben, das ist eine Selbstüberschätzung. Die haben gedacht: Ja, Gott hat uns das Gesetz gegeben. Wir wissen alles, wir brauchen nichts zu ändern. Wir sind den anderen überlegen, weil wir haben ja Gott. Zephania hat das über Ninive gesagt. Das ist eine ausgelassene Stadt, die so sicher wohnte, die in ihrem Herzen sprach: Ich bin's, sonst niemand. Aber ich denke, das kann man genauso gut für Jerusalem sagen. Die haben sich sehr darauf verlassen, dass Gott ihnen hilft. Den war das egal, wie reich die anderen vielleicht waren oder zahlenmäßig überlegen. Die haben gesagt: Gott hilft uns. Und die haben es ja auch schon erlebt, dass Gott so oft geholfen hat. Die haben ein Wunder erlebt. Und sie haben sich darauf verlassen. Die haben so vieles von Gott genommen, aber für sie ist das selbstverständlich geworden. Gleichzeitig haben die das Gute angenommen, aber sich immer weiter von ihm entfernt. Sie haben das Angenehme gerne genommen, aber die haben keine Beziehung mit ihm gesucht. Deswegen ist ja auch die Anklage: Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land, die er sein Recht gibt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr Bergung finden am Tag des Zorns des Herrn. Die hatten keine Demut, aber das ist die Einstellung, die wir brauchen. Das ist Gott gegenüber angemessen. Und ich denke, das ist auch, was Paulus meint, wenn er sagt: In meiner Schwachheit bin ich stark. Wenn wir denken, wir bringen alles selber, dann sind wir eigentlich schwach, dann wird uns Gott nicht helfen. Aber wenn uns bewusst ist, wie sehr wir von Gott abhängig sind, dass er es ist, der alles bewirkt, das macht uns stark. Darin liegt unsere Stärke. Und Zephania redet weiter über die Umkehr zur Demut. An jedem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen all deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast. Denn dann will ich die stolzen Prahler aus deiner Mitte hinweg tun und du wirst dich künftig nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Wir dürfen das nicht vergessen. Wir sind es, die Gott brauchen, nicht er uns. Wir können pflanzen und gießen, aber das Wachstum, das schenkt alleine Gott. Und wir können uns und sollen uns erfreuen, wenn es uns etwas gelingt, aber es darf uns nicht stolz und überheblich machen. Wir sollen nicht stolz darauf sein, was wir erreicht haben, was wir alles geschaffen haben, sondern wir sollen auf Gott sehen, was er mit uns erreicht hat. Wir sind Werkzeuge in seiner Hand. Und das ist genau das, was den Juden gefehlt hat. Und deswegen: Ihr sucht mich nicht. Und deswegen kommt auch Zephania mit der Androhung des Gerichts. Seine Rede, die direkt an Jerusalem gerichtet ist, fängt an mit: Wehe dir, Jerusalem. So, Zwischenfrage: Ist das nun eine gute Nachricht, mit der Zephania kommt? Es klingt ja bis hierhin eher wie schlechte Nachrichten, Bad News. Wir haben mal Post von dem Gericht bekommen und schon die Tatsache alleine hat mich erschrecken lassen. Und wenn jemand mit Gericht kommt oder Androhung von Gericht, da erschreckt man erstmal. Das ist eigentlich keine gute Nachricht. Aber das ist eigentlich der dritte Irrtum. Der dritte Irrtum ist: Wir haben unsere Zukunft in unserer Hand und wir alleine bestimmen, wie unsere Zukunft aussieht. Der Prophet Zephania sagt: Jerusalem verlässt sich auf ihr Silber und Gold, aber das wird sie nicht retten. Und das scheint eine schöne und wohlhabende Stadt gewesen zu sein. Die waren ganz stolz auf ihren Tempel und auf ihre Bauwerke. Es war eine Stadt, die gewachsen ist und vielleicht eine tolle Zukunft vor sich hat. Das haben jedenfalls die Juden gesehen. Aber Gott hat was anderes gesehen. Ich habe mal einen Bericht über die dreckigsten Städte der Welt gesehen. Und die meisten davon sind in China und Indien. Und für uns ist es kaum vorstellbar, dass man unter solchen Umständen leben kann, dass dort Menschen wohnen. Da lag überall Müll rum. Das Auto vorne, das ist so gut wie nicht möglich gewesen, weil man die Straße nicht gesehen hat vor lauter Müll. Und Leute haben in Abfällen noch was Gutes gesucht. Und hinzu kommt noch eine große Luftverschmutzung durch ungefilterte Industrieabgase. Und Wuhan war übrigens auch dabei, nur so nebenbei. Aber die Folge ist, es gibt eine hohe Sterblichkeitsrate. Es mangelt an Hygiene, es fehlt an Sicherheit. Und das ist, was Gott eigentlich sieht. Jerusalem ist eine schamlose, widerspenstige und befleckte Stadt. Die Leute haben gesehen, das ist eine schöne Stadt, die ist sauber mit schönen Bauwerken. Aber Gott hat gesehen, da ist geistlicher Müll. Die verlässt sich auf ihren Wohlstand, aber Gott hat all die geistlichen Abfälle und den Zustand gesehen und auch die Konsequenzen, die Stadt dadurch tragen muss. Eine Stadt voller Müll, da wird keiner Urlaub machen. Also wenn das in Werbeprospekt steht, da wird jeder sagen, na, ich mach woanders hin. Aber Gott ist da anders. Das sagt, nee, ich gehe von der Stadt. Und wir erinnern uns an die Schriftlesung, was Gott da für Zusagen gemacht hat. Ich möchte es nochmal lesen, weil ich das so toll finde. Juble, Tochter Zion, jauchze Israel. Singe und juble aus vollem Herzen, du Tochter von Jerusalem. Deine Strafe hat Jahwe entfernt, dein Feind fegte er weg. Der König Israels, Jahwe selbst, ist in deiner Stadt. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tag wird man Jerusalem zurufen. Zion, fürchte dich nicht, lass deine Hände nicht sinken. Jahwe, dein Gott ist in dir, ein Held, um dir zu helfen. Er freut sich mit Begeisterung an dir. Musste er in seiner Liebe auch schweigen, so jubelt er nun über dich mit lautem Singen. Die Bekümmerten, die weit weg von dir waren und die Festversammlung vermissten, die bringe ich heim von dort, wo sie eine Mahnung für dich sind. Passe auf, denn ich rechne mit deinen Unterdrückern ab. Ich werde den Hinkenden helfen und die Vertriebenen zusammenbringen. Und gerade in den Ländern, wo man sie erniedrigt hat, verschaffe ich ihnen Ruhm und Ansehen. In dieser Zeit hole ich euch her. Und dann, wenn ich euch sammle, verleihe ich euch Ansehen und Ruhm bei allen Völkern der Erde. Denn vor ihren Augen werde ich euer Geschick wenden, spricht Jahwe. Gott selber bleibt in der Stadt, er hat es ein paar Mal gesagt. Er ist drin in dieser verschmutzten und verseuchten Stadt. Gott hat die Juden nicht aufgegeben. Er bereitet ihnen selber eine Zukunft. Und Gottes Androhung von Gericht ist niemals sein letztes Wort. Es gibt immer auch Raum zur Umkehr. Und wie ich gesagt habe, ist nicht nur für die Juden damals vor 2700 Jahren. Ich denke, das gilt auch für uns. Und ich liebe die Fülle an Versprechen, die Gott hier in diesen paar Versen gegeben hat. Was Gott uns alles schenkt, wenn wir ihn suchen. Es ist Gottes Nähe. Er ist immer mit uns. Er beobachtet uns nicht von ferne aus sicherem Abstand, sondern er ist mitten unter uns. Und er räumt selber den Müll auf. Das ist die Geschichte von Ostern. Jesus hat unsere Schuld, unsere Fehler bezahlt. Gott hat alles wieder in Ordnung gebracht. Das hat Jesus sein Leben gekostet. Wir sind nicht alleine. Gott ist mit all seiner Kraft in unserer Mitte. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Was hat Jesus gesagt? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Gott liebt uns trotz unserer Fehler und er ist für uns. Und er hilft uns, auch wenn wir uns befleckt haben, wenn wir dreckig sind. Es ist die gute Nachricht. Gott ist für uns. Und ein Vers ist mir auch noch aus den Worten von Zephania besonders im Gedächtnis geblieben. Gott schweigt, wenn wir weggehen, wenn wir eigene Wege für besser halten. Aber er jubelt mit lautem Singen über uns, wenn wir umkehren. Ist das euch mal durch den Kopf gegangen? Das ist kein Versprecher. Gott jubelt über uns mit lautem Singen. Gott jubelt, wenn wir umkehren. Nicht wir jubeln über Gott, sondern er über uns. Er freut sich. Es ist immer noch Gnadenzeit, Zeit zum Umkehren. Und wenn ein Sünder umkehrt, dann ist Jubel, Freude im Himmel. Das ist wie 2014 nach der WM. Freude im Himmel. Ich denke, Zephania kommt doch mit guten Nachrichten. Es ist gute Nachricht für das Volk. Es ist schlimm, wenn wir uns gegen Gott wenden, aber es ist immer noch Zeit, wieder umzukehren. Es ist erstaunlich, wie Gott selber unsere Zukunft gestaltet, wie er uns aus einer dreckigen Stadt, aus einer schamlosen Stadt ohne Hoffnung in eine Stadt voller Jubel und Freude gestalten will, wie er uns heimbringt in eine Stadt, wo es Frieden und Gemeinschaft gibt. Paulus betet im Epheserbrief, dass alle Heiligen fähig sein sollten zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ich denke, ich werde das nie begreifen. Ich kann einfach nur dankbar dafür sein, wie sehr Gott uns Menschen lieb hat, wie sehr er immer wieder bereit ist zu vergeben. Ich denke, bei Zephania kann man sehr gut erkennen, wie nahe Gericht und Gnade beieinander sind. Wir können erkennen, wie ernst Sünde ist, wie sehr wir Gott ärgern und was wir damit verdient haben. Gott ist heilig und er ist gerecht, aber Gott ist auch gnädig. Und ich bin überzeugt, dass das Wort, das Zephania bringt, für uns auch noch Gültigkeit hat und dass das auch für uns eine gute Nachricht ist. Gott nimmt sehr ernst, wenn wir nur mit Worten sagen, ja, wir lieben Jesus, aber unser Herz nicht dabei ist. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich glaube an Gott und sein Wort, aber nur so lange, wie es meinen eigenen Ansichten, meinem Lebensstil nicht widerspricht. Wenn es da Unterschiede gibt, dann muss ich meine Ansichten, mein Leben ändern, nicht Gottes Wort. Aber Gott ist voller Gnade. Er gibt immer wieder Zeit, Dinge zu ändern. Er gibt Zeit, mich zu ändern. Und jeder soll sich selber fragen, suche ich Gott, wie mache ich das? Jesus hat mein Leben verändert. Muss ich selber auch was ändern? Welche Bedeutung hat sein Wort für mich? Das sind Fragen, über die können wir am Dienstag reden, wir können darüber diskutieren. Und ich möchte eigentlich jetzt zu Schluss kommen, aber nicht ohne euch noch einen kurzen Bibelvers mitzugeben. Aus Hebräer Kapitel 2, Vers 1. Wir können uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten, die wir gehört haben, weil wir sonst in Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Ich hoffe, dass keiner von uns vom Weg abkommt. Ich hoffe, wir nehmen Zephanias Botschaft sehr ernst und denken drüber nach.